Willkommen zur neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Die Club-WM läuft gerade, aber wir kehren zurück in die Welt der afrikanischen Fußballakademien. Ihr denkt vielleicht, es geht nach Westafrika, aber wir biegen heute nach Südostafrika ab, nach Malawi. Denn dort gibt es eine professionelle Fußballakademie, die neue Standards in der Region setzt und über den Tellerrand des Fußballs hinausschaut. Es geht in die Hauptstadt Lilongwe zur Askend Academy. Dort ist Marc Schwenk tätig und ihn als Trainer in der Akademie zu bezeichnen, wäre deutlich zu kurz gegriffen. Er ist natürlich auch Trainer, aber auch Scout. Er organisiert das Drumherum und dazu ist er noch ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Talente in der Akademie. Eine super spannende Biografie. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass er sofort zugestimmt hat, als ich ihn nach einem Interview gefragt habe. Also gehen wir direkt rein. Ich darf heute Marc Schwenk bei mir im Podcast begrüßen und ja, er ist mir aus dem fernen Malawi zugeschaltet. Freut mich erstmal, dass du dabei bist, Marc.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freut mich auch, super hier zu sein.
Ja, und wir wollen ja heute so ein bisschen über deine Arbeit bei der Askend Academy in Malawi sprechen. Ist ja so, dass du ab 2020, zumindest wenn dein LinkedIn-Lebenslauf stimmt, dass du da das erste Mal in Malawi aufgeschlagen bist. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du nach Malawi gegangen bist und dann eben auch an der Akademie, über die wir gleich dann noch ein bisschen genauer sprechen, gelandet bist?
Ja, also das stimmt soweit. Ich bin ja nach der ersten längeren Corona-Welle 2020 nach Malawi gegangen. Und es kam so, also ich bin in Berlin aufgewachsen, bin dann nach dem Abitur in die USA gegangen mit einem Fußballstipendium. Und habe da ja dann angefangen, als Trainer so ein bisschen zu arbeiten, auch neben meiner eigenen Karriere. Und habe dort in den USA dann jemanden kennengelernt, der ehrenamtlich für die Akademie Spenden eingesammelt hat und in den USA halt in dem Bereich der Akademie geholfen hat. Und so kam dann der Kontakt zustande. Und ja, in der Corona-Zeit gab es da nicht so viel zu tun, sodass ich dann überlegt habe, wie könnte es weitergehen, wo gibt es vielleicht eine Möglichkeit und ich auch einfach länger schon Interesse hatte, den Fußball mal aus einer ganz anderen Sichtweise kennenzulernen.
Wie kann man sich dann so dein Leben in Malawi vorstellen? Also wie gesagt, wir kommen gleich noch zur Akademie, aber lebst du direkt auf dem Campus der Akademie oder ist es so, dass du da täglich hinfährst? Wie kann man sich so dein Leben in Malawi, dein tägliches vorstellen?
Ja, also man muss das sich oder vielleicht anders gesagt, es hat sich relativ verändert. Zum ersten Mal, wo ich hergekommen bin, die ersten anderthalb Jahre habe ich direkt am Campus mit den Kindern gelebt, im selben Haus mit 40, 45 Jungs. Also da ist den ganzen Tag gut was los. Es ist dann aber so gekommen, dass ich tatsächlich hier in Malawi meine jetzt Frau kennengelernt habe, die im Krankenhaus gearbeitet hat oder immer noch dort arbeitet. Und ich dann nach anderthalb Jahren, wo wir dann auch noch zusätzliche Trainer verpflichtet haben, die dann meine Stelle direkt in der Akademie mit den Kindern zusammen übernommen haben, ausgezogen bin. Und jetzt so ist, dass ich jeden Tag von meinem eigenen Haus zum Campus komme.
Jetzt ist das mal dein Teil der Geschichte, aber wenn wir so über die Akademie sprechen, ich habe mich auch ein bisschen auf der Webseite umgeschaut von Askend Academy, ist ja doch ein bisschen ein anderer Ansatz, als jetzt vielleicht zu sagen, okay, wir schauen nur darauf, Fußballer, die vielleicht dann irgendwann für teures Geld nach Europa wechseln, auszubilden, sondern es ist ja ein nachhaltiger Ansatz. Das heißt, die Akademie will ja nicht nur den Fußball fördern, sondern will ja auch den Nachhaltigkeitsgedanken in Malawi noch mal ein bisschen mehr etablieren. Kannst du mal so ein bisschen mehr über dieses Konzept der Akademie sprechen und aber inwieweit vielleicht auch die großen Akademien in Westafrika trotzdem als Vorbild dienen, weil sie vielleicht schon auch länger agieren?
Also als allererstes ist auf jeden Fall richtig, dass für uns der erste Ansatz nicht die fußballerische oder professionelle Ausbildung der Spieler ist und wir sagen, wir nehmen nur Spieler auf, die eventuell den Sprung in den Profifußball schaffen können. Ich denke mal, das hat zwei Gründe. Einerseits hat Malawi einfach nicht das Talent, was es in Westafrika gibt, so dass es, dass man einfach nicht Mannschaften für eine ganze Akademie, wenn wir jetzt von 4, 5 Mannschaften sprechen bei uns in der Akademie, dass da einfach nicht die Masse an Talent gibt, dass man nur diese Spiele auswählt. Und zweitens, ja, wenn man sich so ein bisschen die Probleme, die Malawi hat, anguckt, ich habe mir gestern nochmal die Statistiken ein bisschen genauer angeguckt, fast 16 Millionen von 21 Millionen leben unter der Armutsgrenze. Ich hatte mal das ein bisschen erfasst anhand der Spieler der Akademie. 40% der Spieler, die zu uns kommen, hatten kein fließend Wasser in ihren Häusern, wo sie herkommen. 10% sind gar nicht zur Schule gegangen überhaupt. Fast 30% der Spieler, die zu uns kommen, können nicht lesen und schreiben. Und da sehen wir unseren Anspruch als Akademie eben nicht nur darin, sie fußballerisch auszubilden, sondern einerseits die Bildung enorm voranzutreiben, aber andererseits eben auf Themen, die hier sehr stark vernachlässigt werden, wie Nachhaltigkeit, was den Klimawandel angeht, aber eben auch Gleichberechtigung der Frauen, weswegen wir ja in den letzten Jahren sehr viel auch in den Frauenfußball investiert haben bei uns in der Akademie. Das sind einfach Themen, die uns als Akademie enorm wichtig sind, aber wo wir halt auch denken, wenn es ein Spieler bei uns jetzt nicht schafft, fußballerisch, dann haben wir ihm trotzdem so viel mitgegeben, dass er ein erfolgreiches und selbstständiges Leben führen kann.
Wie wird das Ganze dann finanziert? Weil ich stelle mir das ja ganz schön kostenintensiv vor, wenn man erstmal ja viele Kinder hat, die sich das Ganze natürlich aus der wirtschaftlichen Situation ihrer Familie heraus gar nicht leisten könnten, so eine Akademie zu besuchen. Wie stellt man das sicher, dass man das Ganze trotzdem finanzieren kann? Ist es alleine jetzt Spenden sammeln oder ist es wirklich auch vielleicht ein finanzkräftiger Hintergrund, der das Ganze durch Personen dann finanziert?
Also es sind einerseits Spenden, die wir schon sammeln, sowohl finanziell Spenden als auch einfach Sachspenden, was Bälle, was Trikots, was Fußballschuhe angeht. Einerseits, was direkt an der Akademie genutzt wird, aber was wir auch einfach durch Scouting, wo wir vielleicht dann noch näher drauf zu sprechen kommen, weitergeben an andere Vereine und andere Organisationen. Aber wir arbeiten auch direkt mit anderen NGOs zusammen. Teilweise haben wir mit Botschaften zusammengearbeitet, mit denen wir helfen, ihre Entwicklungsziele zu verfolgen und dann auch durchzuführen.
Und würdest du jetzt sagen, ich meine, der Südostafrika, wo ja Malawi gelegen ist, ist ja jetzt nicht dafür bekannt für dieses Akademiesystem, wie schon angesprochen, was es vielleicht in Westafrika gibt, in Ländern wie Burkina Faso, Mali etc. Würdest du sagen, es ist so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von der Askend Academy oder gibt es da mehrere solche ähnliche Projekte in der Region?
Ich würde einmal sagen, dass selbst in der Region Malawi nochmal ein Stück hinterherhinkt, wenn man jetzt dann Sambia vielleicht nimmt, Mosambik, Zimbabwe, einfach ja alleine schon am Bruttoinlandsprodukt gemessen, ist Malawi da nochmal ein deutliches Stück hinterher und auch ja am fußballerischen Erfolg gemessen. Aber ich denke, dass es für uns schon ein Alleinstellungsmerkmal ist und auch ein bisschen, was uns eventuell interessant macht für ja Vereine, Partnerschaften, dass es eben in der Region hier nicht so viel gibt, wie es in Westafrika der Fall ist.
Kommen dann auch Spieler oder auch Spielerinnen aus anderen Ländern als Malawi zu euch? Also heißt es, dass man vielleicht auch mal in eben den Ländern so Mosambik oder sowas scoutet? Oder ist es wirklich so, dass in der Askend Academy spielen auch nur Spieler aus Malawi oder Spielerinnen?
Es ist aktuell so, dass bei uns nur Spieler aus Malawi sind. Das schließt aber nicht aus, dass wir nicht daran Interesse haben oder hätten, auch Spieler aus den Nachbarländern aufzunehmen. Mosambik ist ein spezieller Fall, das wäre relativ schwierig, sprachlich gesehen vor allem. Aber es ist so, dass wir in Sambia, vor allem in der Grenzstadt Chipata, direkt an der Grenze zu Malawi, auch schon zweimal gescoutet haben und es auch weiter verfolgen werden. Und wir generell schon Interesse haben, auch in den nächsten Jahren Spieler aus den Nachbarländern aufzunehmen. Das ist jetzt so, dass bei uns am Campus unsere offizielle Schule seit einem Jahr geöffnet ist und wir jetzt eben auch die Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass Spieler auf den zu uns als ja mit einem Schulvisum kommen konnten. Vorher war es nicht so, dass wir unsere eigene Schule gehabt hätten und da wäre es dann folglich auch einfach schwierig, die Familien, die Eltern zu überzeugen, ihr Kind in ein anderes Land gehen zu lassen. Und ja, dementsprechend jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, dass wir das in den nächsten Jahren dann auch angehen können.
Wenn wir über die Bedingungen sprechen, die vor Ort herrschen, ich habe mir ja dieses Video auf der Seite angeschaut, dieses Drohnenvideo, wo man sieht, die Akademie, dann hast du hier zwei Rasenplätze, dann noch so ein Hartplatz, so ein
Community Center, kann man so ein bisschen sagen. Ist das auch alles, also wird das Ganze auch gut in Stand gehalten oder sagst du, es ist immer mal wieder monatsabhängig, mal, keine Ahnung, von November, Dezember brauchen wir gar nicht auf die Plätze gehen, weil vielleicht die Bedingungen das gar nicht zulassen? Oder könnt ihr auch das ganze Jahr trainieren und auch unter annehmbaren Bedingungen, vielleicht sogar für Afrika, gute Bedingungen?
Also für Malawi kann ich sagen, dass wir ja sehr, sehr gute Bedingungen haben. Einfach im Vergleich, auch im Vergleich zum Beispiel, wo die Nationalmannschaft trainiert, Vorbereitung auf die Länderspiele, da haben wir bessere Bedingungen, bin ich der Meinung, auf unseren beiden Rasenplätzen. Man muss aber schon sagen, im Vergleich zu europäischen Verhältnissen, dass es einfach auch abhängig ist vom Wetter. Also wir haben in Malawi eine Regenzeit, das heißt von Januar bis Mai sind die Plätze top. Und ja, umso weiter wir dann von der Regenzeit entfernt kommen, also Oktober, November ist es extrem heiß und die Plätze werden auch einfach sehr hart. So ist es dann schon anderer Fußball, ist, als man im Frühjahr spielt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir jetzt nicht die Bedingungen, was die Plätze angeht, was vielleicht auch die Ausstattung angeht, als eine Excuse nehmen sollten, warum Spieler es dann vielleicht nicht so weit schaffen. Da denke ich, gibt es dann eher andere ja, Rahmenbedingungen, die dazu führen.
Mhm. Und ja, sprechen wir mal über die Spieler und auch Spielerinnen. Wie sieht so deren Leben in der Akademie aus? Wie viele gibt es überhaupt? Also wie viele Schüler und Schülerinnen nehmt ihr auf? Aktuell könnt ihr aufnehmen? Und ist es dann so, die gehen wirklich früh in die Schule und danach ist dann nur noch Fußball? Oder wie sieht so ein Tagesablauf von so einem Schüler oder einer Schülerin an der Akademie aus?
Also wir haben aktuell 65 Spieler bzw. Spielerinnen bei uns in der Akademie. Und dazu kommen dann nochmal 5 Spielerinnen, die nicht direkt Teil der Akademie sind bzw. uns zur Schule gehen, sondern eher unsere ältere Frauenmannschaft unterstützen, die dann nur zum Nachmittag zum Training dazukommen. Und ja, das sieht so aus, dass die Spieler und Spielerinnen morgens um 7 Uhr zum ersten Training kommen und die Schule dann um 9.30 Uhr anfängt. Das heißt, die Mädchen bzw. Jungs leben jeweils getrennt, nicht direkt am Campus, sondern ja in Häusern, die von Gastfamilien geleitet werden, circa 10 bis 15 Minuten Fahrtweg zum Campus entfernt. Sie kommen dann morgens zum Training. Dann ja, wird nach dem Training geduscht, Essen, das findet alles direkt am Campus statt. Dort gehen sie dann auch zur Schule und je nach Altersstufe und Aufteilung des Trainingsplans wird dann am Nachmittag noch einmal trainiert. Teilweise dann auch mit nochmal individuellen Training, die in den Schulplan mit eingebaut werden.
Und reisen die Kinder dann auch manchmal nach Hause oder leben sie wirklich so das ganze Jahr am Campus oder sagst du, das ist mehr so Internatsform, am Wochenende sind sie auch mal zu Hause wieder bei ihren Familien oder wie schaut das aus?
Generell muss man, glaube ich, dazu sagen, dass dieses Thema Boarding School oder Internatsleben in Afrika sehr viel verbreiteter ist, als wir es vielleicht aus Deutschland kennen, sodass es auch der Fall gewesen wäre für einige der Kinder, dass sie sowieso von zu Hause weggegangen wären, um zur Schule zu gehen. Also dass daher von daher schon mal etwas normaler für sie ist. Es ist schon der Fall, dass es, wir haben zwei Wochen Ferien, wo sie nach Hause gehen. Häufig Spieler aber auch nachfragen, ob sie nicht über die Ferien auch bei uns bleiben können. Einfach aufgrund der Verhältnisse, die sie zu Hause haben, beziehungsweise die sie nicht haben.
Ja, das verstehe ich. Kommen wir zum Thema Scouting, was ja doch in Afrika immer ein spannendes Thema ist. Wie teilt ihr euch das auf? Ist es so, dass ihr das Land Malawi in verschiedene Zonen aufteilt und reist dann da, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Mal im Jahr zu Scouting-Turnieren, wo dann die besten Jugendmannschaften oder vielleicht auch Schulen gegeneinander spielen? Oder wie kann man sich allgemein dieses Scouting vorstellen und auf was wird auch geachtet bei den Spielern?
Also das Thema Scouting ist gerade für mich auch extrem interessant und immer wieder spannend und man erlebt immer wieder sehr interessante Dinge, wenn man hier in dem Land unterwegs ist und reist. Also du hast es schon ganz richtig gesagt, wir teilen uns das Land in 3 Zonen auf, relativ einfach, Süden, Zentrum und Norden. Alle 3 Teile haben jeweils eine größere Stadt, die wir so als Base nehmen. Im Zentrum ist es so, dass wir in der Hauptstadt in Lilongwe sowieso unsere Akademie haben. Das heißt, da können wir viel mehr Scouting machen, übers ganze Jahr verteilt. Wir sehen vor allem auch viele Spieler einfach durch die Spiele, die wir jedes Wochenende haben. Und in den anderen beiden Teilen ist es so, dass wir ja 2-mal im Jahr in jede Region reisen, dann ja für ungefähr eine Woche dort unterwegs sind, Malawi ist extrem ländlich immer noch. Also im Gegensatz zu anderen Ländern in Afrika sind die Großstädte noch relativ klein, so dass es ist nochmal erschwert und man auch einfach nicht in jede Ecke des Landes kommt, man einfach nicht die Manpower hat und auch einfach auch nicht die Ressourcen, um wirklich überall hinzureisen, sodass wir uns so ein bisschen auf die größeren Städte dann in den jeweiligen Regionen fokussieren. Dann ist es so, dass ja in Malawi kaum Strukturen gibt. Also die jüngste Liga, die vom Verband veranstaltet wird, findet in der U14 statt. Wir probieren häufig die Spieler, ja, wenn möglich, einfach weil wir die Zeit mit ihnen haben wollen, gerade eben was auf nicht nur die fußballische Ausbildung angeht, sondern die schulische Bildung, ja, gerne zwischen 11 bis 13 Jahren zu uns holen zu würden, um halt da einfach einen größeren Einfluss drauf nehmen zu können, sodass wir ja sehr viele Sachen selbst organisieren müssen. Das heißt, wir organisieren sehr häufig U12-Turniere. Ich habe auch schon in anderen Folgen von dir natürlich gehört, dass immer das Altersproblem eins der größten Probleme ist. Und das muss man auch einfach ganz offen so ansprechen im afrikanischen Fußball. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir unsere eigenen Turniere auch organisieren. Weil selbst wenn wir uns die U14-Liga angucken, dann wissen wir oder haben wir, bis wir den Spieler vielleicht das erste Mal ansprechen, keine Ahnung, wie alt er ungefähr ist. Ja, und wir organisieren eben dann diese Turniere in den Städten. Häufig organisieren wir auch einfach Scouting-Tage, wo wir sagen können, ja, jeder von 10 bis 15 Jahren kann kommen. Wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit und gucken uns die Spiele an. Es ist sehr mit sehr viel Aufwand verbunden, weil man einfach, ja, wenn man einen offenen Scouting-Tag durchführt, jeder in dem Land kennt die Akademie, dann kommen da bis zu 1000 Spieler und es sind sehr lange Tage und es ist auch klar, dass einem dort Spieler einfach nicht auffallen, gerade wenn man dann auf irgendeinem Sandplatz ist, wo der Ball in jede mögliche Richtung verspringen kann. Da kann es einfach auch sehr gut sein, dass ein Spieler ja einem im ersten Moment nicht auffällt. Deswegen haben wir auch probieren wir immer mehr Strukturen zu schaffen, wo wir mit Trainern vor Ort zusammenarbeiten, die uns eben auch Empfehlungen geben, die Spieler öfter sehen. Die wir auch nochmal dann losschicken können und sagen, guckt euch den Spieler doch mal bitte an. Könnt ihr nochmal nachfragen, könnt ihr mal bei der Familie vorbeischauen. Vor allem auch bei den Schulen. Bei den Schulen ist es so, dass die Kinder mit dem 6. Lebensjahr ihr Geburtstag angeben müssen, sodass das ein ganz guter Weg ist, um eben auch herauszufinden, was ist das Alter, was das Kind gesagt hat, als es eingeschult wurde und nicht nur das, als es das erste Mal von uns angesprochen wurde. Sodass, ja, man das viele Strukturen gibt, die man probiert zu nutzen, aber immer wieder schwierig ist, weil man eben auch nicht weiß, ob der Verein oder der Trainer, mit dem man gerade zusammenarbeitet, das Beste für die Akademie will oder für die fußballerische Ausbildung der Malawier oder eben, vielleicht auch sich selbst einen Vorteil erschaffen will. Ja, so dass es ja ein schwieriger Teil unseres Jobs ist, aber auch ein extrem interessanter.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass man da sehr viele Begegnungen hat, sehr viele Erfahrungen sammelt und wahrscheinlich könntest du da 1000 Geschichten erzählen von deinen Scouting-Touren durch Malawi. Aber wenn ihr dann die, sagen wir mal, die besten Spieler, die ihr gefunden habt, an die Akademie geholt habt, dann bildet ihr sie aus in wahrscheinlich verschiedenen Jugendlevels, dass die U14 zusammenspielt, die U12 etc. Wie ist es dann, dass man den Wettkampfcharakter herstellt? Gibt es dann überhaupt so ein Ligensystem und macht es überhaupt Sinn? Oder seid ihr vielleicht einfach sehr viel besser als alle anderen Teams, die es so in der Umgebung gibt und ihr spielt dann U14 gegen die U16 von einem anderen Verein? Oder wie kann man sich da euren Wettkampfcharakter an der Akademie vorstellen?
Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Der Wettkampf ist somit und das größte Problem, was wir haben. Bei den Jungs ist es jetzt so, dass wir ja unseren Kalender, wenn möglich, immer um ein internationales Turnier, was dann im Sommer stattfindet, probieren aufzubauen. Wie du ja gerade schon gesagt hast, also mit der U17 ist es so, dass wir häufig Freundschaftsspiele gegen Männermannschaften aus der zweiten oder dritten Liga in Malawi machen und auch da sehr gut mithalten können, solange es auf einem vernünftigen Fußballplatz stattfindet. Bei Auswärtsspielen sieht es dann ja häufig anders aus. Aber mit der U12 ist es so, dass wir in einem U14-Ligabetrieb teilnehmen. Die U14 ist ein sehr schwieriges Alter für Wettkampf, einfach weil, ja, das ist so das Alter, wo halt dann der Körper einen riesen Sprung macht. Häufig, ja, technisch sind wir auch 2 Jahre überlegen. Wenn man dann natürlich 3, 4 Jahre älter spielt, dann wird es einfach körperlich teilweise auch, dann gefährlich natürlich, vor allem wenn man kann sich das ja ganz gut vorstellen, als 17- oder 18-Jähriger will man sich nicht von einem 13- oder 14-Jährigen ausdribbeln lassen, sodass dann ja die Antwort häufig ein Foul ist. Und dass wir da ja so ein bisschen darauf achten müssen, wie wir es angehen können, sodass es eine Herausforderung für die Spieler ist, aber ohne, dass es gefährlich wird. Bei den Mädchen ist es ja sehr viel einfacher, weil wir dort einfach dann im Spielbetrieb der Jungs teilnehmen, beziehungsweise mit den ältesten Mädchen, unser älteres Mädchenmannschaft ist ja eine U20 im Spielligabetrieb der Frauen.
Du hast den Frauenfußball angesprochen. Wenn man auch mal so durch die Facebook-Seite scrollt und so, das ist ja doch ein großes Thema auch, was mindestens mal gleichwertig behandelt wird bei euch und ja auch oftmals so aussieht, dass ja teilweise die Hälfte der U20-Frauennationalmannschaft von Malawi so ungefähr aus eurer Akademie kommt. Ist es so aus mangelnder Konkurrenz, weil es bei den Männern einfach mehr Konkurrenz auch noch gibt, oder wieso seid ihr da so ein Stück weit erfolgreicher, kann man vielleicht sagen, im Sektor Frauenfußball?
Ich denke, ja, einerseits fehlt die Konkurrenz. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Also gerade was einfach die Ausbildung der Spieler angeht, gibt es jetzt keine wirkliche Akademie oder selbst Vereine, die einen organisierten Nachwuchsbereich der Mädchen haben. Sodass da die Mädchen, die zu uns kommen, einfach sehr, sehr viel mehr bekommen über einen sehr viel längeren Zeitraum, als es bei anderen Vereinen der Fall wäre. Und ja, wir uns das auch so ein bisschen als Akademie als Ziel gesteckt haben, den Frauenfußball ja mindestens gleichwertig zu behandeln und auf einfach extrem zu fördern, weil wir denken, dass der Frauenfußball hier in Malawi, wenn nicht sogar ein viel größeres Potenzial hat als der Männerfußball. Man muss sagen, dass Malawier ja relativ klein gewachsen sind, nicht unbedingt die athletischsten Spieler, wenn man es jetzt oft auf die Masse sieht, und nicht unbedingt dem Profil entspricht, was aktuell gefragt wird, gerade von afrikanischen Spielern. Und es bei den Frauen aber anders aussieht, dass dort einfach ja viel mehr großgewachsene Malawierinnen gibt, als es bei den Männern der Fall ist, dass viel mehr Athletik dahinter steckt und dass wir diese Spielerinnen sehr viel gezielter ausbilden können für das, was gefragt ist. Und ja, wie du schon angesprochen hast, wir sind ja extrem erfolgreich, wobei ich auch denke, wir können noch sehr, sehr viel mehr machen. Es findet sich noch sehr am Anfang, auch immer noch als Teil der Akademie. Es sind wirklich erst die letzten 3 Jahre, wo wir viel mehr Spielerinnen dazu geholt haben und ja eben jetzt schon im letzten Jahr die erste Spielerin von uns nach Frankreich gewechselt ist. Aktuell eine Spielerin kurz vor der Verpflichtung nach in Schweden steht, sodass wir bei den Frauen eine sehr, sehr große Zukunft sehen, beziehungsweise auch eine große Zukunft hoffen und das deswegen ja weiterhin stark fördern wollen.
Ja, ist ja auch immer dann so, dann etabliert man sich ja auch, je mehr Transfers nach Europa oder in größere Ligen in Afrika vielleicht auch zustande kommen, ist ja auch so, dass man dann noch mehr wahrgenommen wird, was ja dann auch wieder mehr Zulauf bringt etc. Wenn man jetzt drauf schaut, vielleicht wieder beim jungen Bereich, aber auch im Frauenbereich. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit dem Verband in Malawi aus? Also für die muss es ja eigentlich ein Segen sein, dass es so eine Akademie im Land gibt, wo Spieler ausgebildet werden auf einem Niveau, was sonst nicht stattfinden würde, wenn es eben die Ascend Academy nicht geben würde. Ist es dann so, dass ihr auch Unterstützung hier bekommt, dass ihr vielleicht auch mal Impulse geben könnt für Veränderungen und die auch gehört werden? Oder ist es eher schwierig, die Zusammenarbeit?
Ich würde es man muss es wieder sehr aufteilen. Also auf der Seite der Frauen ist die Zusammenarbeit gut. Da gibt es auch immer wieder Nachfragen, auch gerade wenn neue Kader berufen werden, dann wird immer nachgefragt, habt ihr nicht noch eine Idee für einen Spieler, den man einladen könnte oder eine jüngere Spielerin, die man vielleicht zum ersten Mal mitnehmen könnte? Gerade über unseren Direktor hier vor Ort, Tom Colongo, ist ein ehemaliger Nationaltrainer der Frauennationalmannschaft auf. Da ist der Austausch sehr, sehr gut. Ich denke, dass man die Zusammenarbeit da auch weiterhin oder noch viel mehr ausbauen könnte, würde sie aber insgesamt als gut einstufen. Auf der Seite der Jungs, ja, sehe ich es sehr anders. Ich denke, dass wir da vor allem in den U-Nationalmannschaften häufig Spieler haben, die meiner Meinung nach viel besser sind als die Spieler, die berufen werden. Aber auch dort, die Berufung in die Nationalmannschaft nicht immer unbedingt nach dem Leistungsprinzip stattfindet, sondern eben häufig entweder politische Ziele verfolgt werden, Altersprobleme auch, gerade in dem U17, U20-Bereich immer wieder große Fragen bei uns aufwerfen und man sich meiner Meinung nach als Verband so ein bisschen selber ein eigenes Bein stellt, weil man eben nicht langfristig denkt, wie man vielleicht dann die Männernationalmannschaft langfristig voranbringt, sondern ja auf einen kurzfristigen Erfolg in der U17 oder in der U20-Turnier hofft.
Und mit den größeren Clubs jetzt zum Beispiel in Lilongwe, besteht da so eine Zusammenarbeit, dass die sagen, ist ja eigentlich cool, so, wir haben eine gute Akademie hier direkt vor Ort und dann können wir unsere Reihen gleich mal stärken. Lass doch da eine Kooperation starten oder wie sieht da das Ganze aus mit auch den Erstligateams in Malawi, vielleicht den großen drei?
Also es ist jetzt so, man muss sagen, dass sich in den letzten 2 Jahren dort schon einiges getan hat, dass die großen, vor allem die großen 3 Vereine auch ja immer mal wieder nachfragen. Der Stand unserer Akademie natürlich ist, dass wir für unsere Top-Talente gerne eine Möglichkeit oder als erstes Anlaufziel eine Möglichkeit in Europa oder im afrikanischen Ausland schaffen wollen. Und wir dann häufig eher mit einer Laie in die erste Liga arbeiten, was dann nicht unbedingt zu den großen 3 ist, weil die erstens nicht gerne mit Laien arbeiten und zweitens wir dann für den Spieler einfach nicht die erhoffte Spielzeit rauskriegen, sodass wir aber ja 3, 4 Vereine haben, bei denen wir dann immer wieder anfragen, beziehungsweise die auch bei uns dann anfragen, welcher Spieler eventuell für die nächste Saison eine Möglichkeit hätte, bei ihnen zu helfen, sie zu verstärken und umso mehr dann man auch beim einzelnen Spieler Probetrainings außerhalb organisiert, man dann auch sieht, ja, wird es mehr als die erste malawische Liga oder suchen wir dann einen Verein, der langfristig Interesse an dem Spieler hat. Zu dem Thema Kooperation muss man dann vielleicht noch sagen, dass ja es schon schwierig ist, im malawischen Fußball dann einen richtigen Partner zu finden, der auch ja die gleichen Interessen verfolgt.
Das ist wahrscheinlich immer auch Präsidenten, die vielleicht auch häufiger mal ihre Meinung ändern und dann vielleicht auch nicht so zielgerichtet arbeiten wie ihr vielleicht. Aber du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass ihr diese Auslandstouren einmal im Jahr ja so anpeilt. Ich glaube, 2022 war der in Südafrika und 2023 sogar mit der U16 beim Iceland's Ray Cup in Island. Habe ich das richtig recherchiert? Und was steckt hinter diesen Reisen und wie denkst du oder wie ist deine Erfahrung, wie steht man da im Vergleich?
Ja, also erstmal richtig. 2022 waren wir in Südafrika. Eine sehr interessante Tour, auch mit dem Hintergedanken, dass vielleicht ja das ein Weg für unsere Spieler sein könnte in den Profifußball außerhalb von Malawi. Wir haben dann ja relativ schnell doch herausgefunden, dass es sehr viel schwieriger ist, einfach über die Ausländerquote in der südafrikanischen Liga. Es kaum Interesse daran gibt, 18-, 19-jährige Spieler aus einer Akademie zu verpflichten, sondern man dann eher auf die Top-Spieler aus den jeweiligen Ligen mit 24, 25 setzt, weil man eben nur diese wenigen Spieler verpflichten kann aus dem Ausland. Im Vergleich waren wir dort aber ja sehr gut. Also wir haben gegen 2 Mannschaften zwei Akademien aus der ersten Liga gespielt, Supersport United, gegen die U19, dort haben wir 2-2 gespielt, gegen Mamelodi Sundowns haben wir 3-0 gewonnen. Was ja vielleicht bis heute so bei den Jungs vor allem der größte Erfolg ist. Mamelodi Sundowns ist natürlich ein riesiger Name im afrikanischen Fußball und man kann schon sagen, ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Traum auch von einigen Malawiern dort mal zu spielen. Sodass man sagen kann, technisch und vor allem auch durch die Ausbildung hier bei uns an der Akademie taktisch sind wir dort ja sehr gut im Verhältnis. Was uns aber einfach fehlt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist die Physis. Also mal das dann über ein Spiel durchzuziehen oder bei so einer Tour, wo natürlich jeder top motiviert ist, auch als Mannschaft so einen Erfolg zu schaffen, das ist dann schon möglich. Aber wenn man dann langfristig denkt für die Karrieren der Spieler, dann muss man doch ganz eindeutig sagen, das sind dann ja bestimmte Positionen, auf denen wir Spieler ausbilden können für dieses Niveau. Aber es wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren kein malawischer Innenverteidiger den Sprung aus Malawi schaffen.
Ja, spannend. Das ist ja immer, in Afrika wird ja viel mit so Profilen gearbeitet, dass man Spielern oder bestimmten Positionen bestimmte Attribute zurechnet. Ja, und dann 2023 war dann Island mit der U16 auf dem Programm. Wie kommt das zustande? Ist ja jetzt nicht das Normalste. Ich meine, wenn man jetzt an Afrika- und Europa-Kooperation denkt, ist ja öfter so eher Osteuropa oder Skandinavien. Gut, da könnte man jetzt Island dazu rechnen, aber ich habe es noch nie gehört, dass so enge Verbindungen zwischen Afrika und Island bestehen. Wie kam das dann zustande?
Ja, das kam so zustande, dass ich mit dem Mann der isländischen Botschafterin jeden Montag zusammen Fußball spiele, um 5 gegen 5 auf dem Kleinfeld. Und wir uns dann nach dem Spielen mal beim Bier zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie könnte die isländische Botschaft denn die Akademie unterstützen. Und dann, ja, mittlerweile haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit der isländischen Botschaft, die uns dann jetzt sogar beim Scouting unterstützen, noch Trips auch innerhalb des Landes, aber eben auch als Teil dieses Austauschs die Teilnahme an dem Turnier, das in Reykjavik stattfindet im Sommer 2023 mit den 16 der Jungs. 2024 haben sowohl die Jungs als auch die Mädchen teilgenommen. Und ja, da 2023 haben wir das Turnier gewonnen, was ja vielleicht etwas überraschend war, wobei man sagen muss, dass ja, das ist wahrscheinlich so die beste Generation, die Akademie jemals hatte, auf das Turnier geschickt wurde und dann ja auch doch schon relativ souverän gewonnen hat. Aber natürlich der isländische Fußball, auch wenn Island natürlich einige Schlagzeilen in den letzten Jahren gemacht hat, vor allem dann durch die WM-Teilnahme, natürlich im Nachwuchsbereich einfach nicht mit dem zu vergleichen ist, was man in Deutschland oder England oder Frankreich vorfindet. Das ist für uns aber vor allem natürlich einerseits ein super Erlebnis ist, fußballerisch, aber eben auch noch viel mehr über so eine Reise lernt. Wir sagen häufig, ja, die 2 Wochen in Island, das ist wie 3 Monate zur Schule gehen in Malawi. Einfach so viele, da kommen so viele Eindrücke auf die Spieler und so viele Dinge, die man da einfach mitnehmen kann und lernen kann. Das ist einfach ein super Erlebnis ist. Und eben auch einfach die Videos, die uns enorm helfen im europäischen Vergleich, dann Highlight-Videos zu erstellen, um dann eventuelle Probetrainings ja für Spieler in Europa zu schaffen. 2 der Spieler wurden im Jahr auf den Erfolg vom aktuellen isländischen Meister Breiðablik eingeladen, um dort ja 1,5 Monate mitzutrainieren. Und das sind einfach natürlich Austausch, den man schaffen kann, der uns als Akademie enorm weiterhilft.
Dann kommen wir mal auf den Spieler zu sprechen, der uns beide überhaupt zusammengebracht hat. Das war nämlich Washari Yazija. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, aber er war ja dieses Jahr beim Kosafa Cup dabei und ich habe mich ja gewundert, wieso hat Malawi einen Spieler aus der japanischen, ich weiß gar nicht, 3., 4., 5. Liga im Kader und bin dann auf sein Instagram-Profil, wo er auch ein Foto mit dir zusammen hat, wo du verlinkt warst, worüber ich dann auf dich gestoßen bin und ja, das Ganze erst so ein bisschen in Bewegung gekommen ist. Wie ist es gekommen, dass er einfach nach Tokio gewechselt ist?
Ja, also der Washari, der ist in meinem 2. Jahr, haben wir ihn im Scouting im Norden des Landes gefunden, in Malawi relativ schnell aufgefahren, weil er relativ groß ist für malawische Verhältnisse. Und wir haben ihn eigentlich lange nicht als einen Spieler in unseren Gedanken gehabt, der den Sprung ins Ausland schaffen kann. Und es kam dann aber so, dass er sich ja in den U-Nationalmannschaften enorm gut gemacht hat. Vor allem die malawischen Trainer sehr auf ihn standen, ihn immer wieder eingesetzt haben, ihn auch immer wieder in den höheren U-Nationalmannschaften berufen haben. In der U20 dann zum Kapitän gewählt wurde und ja dann auf einfach über die Auftritte in der U20-Nationalmannschaft Interesse kam. Nachfragen auf von Agenten, die wir dann als Akademie ja so langsam abgearbeitet haben, weil man eben nie so genau weiß, was ist echt, was könnte vielleicht wirklich zu einem Sprung ins Ausland führen. Und ja, dann wir den Agenten, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, Spielerberater, mit dem wir jetzt zusammenarbeitet, gefunden haben. Und ja, es dann 2 Möglichkeiten gab. Einmal auch eine untere Liga in Serbien oder eben der Verein in Tokio. Für all das, was für wir als Akademie stehen, haben wir gedacht, dass Tokio da vielleicht ein besserer Anlaufweg ist, als für einen jungen Afrikaner alleine eine unterklassige Liga in Serbien zu wechseln. Und genau, es klingt nach einem relativ ambitionierten Verein. Und ja, wir hoffen, dass er dort seinen Weg gehen kann.
Und ist dann so, dass man als Akademie auch weiterhin Kontakt zu ihm hält und vielleicht auch so ein bisschen Ratgeber und Ansprechpartner bleibt, auch wenn die Jungs dann die Akademie verlassen haben und vielleicht sogar ins Ausland gegangen sind?
Auf alle Fälle. Ich denke, das hängt natürlich auch immer von dem einzelnen Spieler so ein bisschen ab. Der eine, der hat gerne täglichen Austausch dann auch noch mit den alten Trainern oder alten Mitspielern. Der andere ist lieber ein bisschen für sich alleine, aber wir sind auf jeden Fall, wenn es Fragen gibt, wenn Hilfe benötigt wird, immer da. Kann ja auch gerne von unserem Direktor, unserem malawischen Direktor hier vor Ort nennen. Der ist so gut wie jeden Tag im Austausch gerade mit den Spielerinnen, die ins Ausland wechseln, weil es einfach doch enorme Eindrücke sind. Also vor 2 Wochen hat mein Handy um 1 Uhr morgens geklingelt, weil der Direktor mich gefragt hat, wie jetzt es von einem Gate zum anderen Gate am Frankfurter Flughafen geht, weil eine Spielerin nicht genug Englisch gesprochen hat, um zum richtigen Gate zu finden. Also ja, man ist da einerseits als Ratgeber, andererseits als Retter in Not dann häufig noch gefragt.
Ja klar, ist ja auch Natürlich, wenn man in seinem Leben kaum was anderes jetzt als Malawi und so sein eigenes Umfeld gesehen hat, dass man dann auch manchmal so ein bisschen erschlagen ist von den Eindrücken, die dann plötzlich auf einen im Ausland einwirken. Ein weiterer Name, den ich noch gefunden habe, der jetzt auch erst kürzlich, glaube ich, auf Trials in Europa war, ist Mwisho Mango, der, glaube ich, in Island, Österreich und Deutschland zumindest so suggeriert es die Facebook-Seite von euch, auf Probetrainings war und in seinem Profil hat er, glaube ich, auch Hannover 96 vor der Geschäftsstelle so posiert für ein Foto. Ist es dann auch so ein Weg, dass wirklich mittlerweile noch mehr Spieler nach Europa ja eben auf Probetrainings gehen? Oder ist es wirklich diese Zusammenarbeit mit Agenten, die das Ganze überhaupt erst anschieben?
Es ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir es weiterhin verfolgen werden. Eben auch aus dem Grund, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass der Wettkampf einfach hier fehlt, dass so eine Probetrainings einfach dann enorm wichtig sind für die Entwicklung der Spieler. Es kommt natürlich dann immer auf das Niveau drauf an. Also der Spieler, den jetzt gerade angesprochen hat, Mwisho Mango, ohne jetzt zu viel vielleicht hinein zu interpretieren zu wollen, denke ich, dass es ja der beste Spieler hoffentlich sein könnte, den Malawi so in den letzten 10 bis 15 Jahren hervorgebracht hat. Wir können da jetzt als Akademie noch nichts Genaues nennen, aber wir denken, dass er ja mit seinem 18. Geburtstag jedenfalls den Sprung nach Europa schaffen wird. Und wir ja einerseits als Akademie probieren natürlich, diese Probetrainings ja zu organisieren. Andererseits ja über Kontakte, die ich bzw. die wir dann auch bei uns in der Akademie haben, eben direkt auf die Spielerberater, denen wir vertrauen, hinzugehen und die Spieler dort vorzustellen.
Habt ihr dann auch schon mal so aus Europa was gehört von Vereinen, die gesagt haben, ey, eigentlich ist das Projekt spannend und wir würden da gerne in Verbindung bleiben, jetzt egal in welcher Form auch immer, aber dass ihr auch wirklich merkt, dass auch die Welt auf euch aufmerksam wird quasi?
Ja, also ich glaube, die Frage kann man einfach ganz einfach mit Ja beantworten. Ich denke, dass gerade ja, der angesprochene Spieler über seine Probetrainings, der Mwisho, aber eben auch Faith, die Spielerin, die jetzt nach Schweden wechseln wird, dort einfach ja Interesse geweckt haben und so ein bisschen die Augen geöffnet haben, dass es ja vielleicht auch außerhalb von Westafrika noch Orte gibt, die noch nicht so bekannt sind, wo man doch mal nachgucken könnte, ob es da nicht ja vielleicht die Zukunft noch so den letzten unentdeckten Ort, was die Fußballakademien haben.
Cool. Es klingt auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, ich könnte dich jetzt noch 2 Stunden ausfragen, bis ich alle Details kenne. Nee, aber super spannende Einblicke, super spannendes Projekt. Ich glaube auch Malawi ein super spannendes Land, was trotzdem, obwohl der afrikanische Fußball vielleicht ein bisschen mehr im Fokus ist, immer noch nicht alle auf dem Schirm haben. Und da helfen natürlich immer Spieler, die durchbrechen. Aber viel wichtiger ist natürlich so die Arbeit, die ihr da vor Ort macht. Deswegen großen Respekt schon mal dafür, was ihr da auf die Beine gestellt habt und was ihr auch in Zukunft auf die Beine stellen werdet. Hat mich sehr gefreut, dass du uns da so intensive Einblicke gegeben hast. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich hoffe auch, den Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Danke dir.
Super, vielen Dank.